Herzlich willkommen auch von unserer Seite hier beim Börsentag 2025 in dem schönen Zürich und herzlichen Dank, dass Sie es auch bei diesem tollen Wetter geschafft haben, noch hier zu bleiben für den späten Vortrag. Ja, ist schon ein bisschen Tradition, wir machen das jetzt schon ein paar Jahre und das Panel auch ähnlich besetzt, hauptsächlich mit Blocker und auch Robert hat sich bereit erklärt, wie jedes Jahr kurz zu uns
Ich
zu
komme doch
kommen.
gerne, weißt
Ja.
du doch, ne? Und das Honorar stimmt nicht.
Genau, freut mich sehr, genau, sehr günstig, sehr günstig. Freut mich sehr. Ich möchte die Herren auch kurz vorstellen. Mein Name ist David Kunz. Wir fangen ganz rechts an. Lars Eriksen, der Blogger, der größte Blogger, der relevanteste und auch der interessanteste Blogger aus Deutschland. Zu seiner Linken, Robert Halver, kennt, glaube ich, jeder, muss ich nicht groß vorstellen. Baader Bank, sitzt in Frankfurt, war aber sehr lange auch in der Schweiz aktiv bei einer großen Bank, unweit, vielleicht 100 Meter von hier weg. Dann weiß auch jeder, wo du warst. Dann links daneben Thomas, viel besser bekannt als Sparkoyote, der größte, interessanteste und relevanteste Blogger in der Schweiz, bleiben wir dabei. Und natürlich der Letzte in der Runde, freut mich auch ganz besonders, Tim Schäfer, extra wegen Börsentag heute aus New York hergeflogen. Du verbindest es dann immer so ein bisschen noch mit Heimaturlaub. So wie ich gehört habe, geht es dieses Mal noch nach Portugal weiter. Aber freut mich sehr, dass du auch den weiten Weg gefunden hast. Ja, bei diesem Dankeschön. Bei unserem Panel geht es immer so ein wenig darum, wie ist das Aktienjahr oder Börsenjahr oder wie sind die Märkte insgesamt gelaufen bis heute? Und noch viel spannender natürlich, was sagen die Experten oder was sind die Meinungen auch? Wie wird es zukünftig laufen dieses Jahr und auch vielleicht die nächsten Jahre? Ja, dieses Jahr, wir hatten einige Herausforderungen. Ich denke, Sie haben es heute schon mehrfach gehört, geopolitisch und natürlich auch Amerika, was die Zölle angeht. Ja. Vielleicht auch von eurer Seite, was waren so die Herausforderungen für euch, für die Märkte? Wollen wir vielleicht, Robert, gerade mit dir anfangen? Du schaust es auch jede Woche an und hast auch einen YouTube-Channel dazu. Was sagst du, was war so die Hauptherausforderung dieses Jahr?
Es gibt ja viele Herausforderungen. Wir haben Krieg, wir haben Zölle, wir haben Europa, das nicht funktioniert. Wir haben Regierungen, die sozialistisch denken, nicht wirtschaftspolitisch, marktwirtschaftlich. Viele Probleme. Aber das Schöne ist ja, stell dir vor, es ist Krise und den Markt interessiert es nicht. Ja? Wichtig ist immer sehr klar zu erkennen, der Markt hat immer recht. Wir haben Geldpolitik, die immer noch sehr stützend eingreift, noch stützender gerade in Amerika eingreift oder gerade im nächsten Jahr. Ja, und solange dann doch Weltwirtschaft läuft, solange die Megathemen da sind, die da Hightech heißen, Aerospace, Biotechnologie, die Wiederbelebung der konjunkturreagiblen Werte, muss man sich eigentlich keine Sorgen machen. Ja, also Krisen ja, aber wie gesagt, das ist aber das, was viele Anleger ja auch falsch machen, dass sie immer meinen, an der Börse müssten sich die Krisen widerspiegeln. Nein, warum? Die Börse ist ein kalter Christ, meine Damen und Herren. Die Börse ist nicht dafür da, um Probleme jetzt wie bei der Heilsarmee zu besprechen. Ich will die Probleme der Welt überhaupt nicht leugnen. Da, nur dafür ist die Börse der falsche Platz. Sie rufen auch nicht die Feuerwehr, wenn sie Unkraut im Garten haben, oder? Und so muss man es eben sehen. Die Börse sagt, was sind die Dinge, wie beeinflusst das auch Unternehmensgewinne, wohin geht die Richtung, auch technologisch, da ist ja nur einiges im Schwange und mit den Zöllen, sind die wirklich so negativ für die Weltwirtschaft? Sicherlich nicht für Amerika. All das wird besprochen. Von daher nicht diese große Angst haben, Krisen ernst nehmen, aber wo auch Krisen sind, gibt es auch die Lösungen. Das habe ich eben schon gesagt, wo die Not am größten ist, die Geldpolitik am nächsten. Man lässt keine Probleme in letzter Konsequenz zu und die Märkte haben das begriffen. Wir haben kaum Wohler. Ja? So ist es einfach. Also von daher positiv.
Ja, und du hast ein Stichwort schon gesagt, will die Frage dann gerade an Thomas weitergeben, insbesondere das Zollthema. Und aus Schweizer Sicht belastet uns das natürlich sehr, insbesondere die Exportgesellschaft mit dem extrem hohen Zoll. Ja, Thomas, wie nimmst du das wahr? Glaubst du, das ist länger ein Problem auch in der Schweiz oder siehst du eine rasche Einigung?
Also für mich war zunächst einmal dieses Jahr sehr, also turbulent im Sinne von, man hat nicht gewusst, wie, wo, was. Ja? Und seit wir jetzt mittlerweile wieder wissen, hey, wie, wo, was, die Zölle sind jetzt mal relativ fix und die scheinen jetzt auch so umgesetzt zu werden, eigentlich erst seit kurzem, seit einem guten Monat ungefähr. Nur eben die 39%, die du angesprochen hast, übrigens mehr als China sogar, treffen natürlich viele Schweizer Unternehmen, weil wir halt wirklich auch ein Exportland sind, sei es jetzt auch mit diversen Produkten, außer Pharma, wurde ja ausgeklammert. Ich denke, dass die Firmen sich drumherum finden werden, weil es geht ja darum, wenn die Firmen jetzt in den USA produzieren würden oder Werkstätte dort aufbauen würden, dann löst sich ja das mit der Zeit. Also ich glaube, das ist nur so eine kurzfristige Situation, bis sich diese ganzen Unternehmen auf diese neue regulatorische Landschaft wieder eingestellt haben. Das geht halt nicht von heute auf morgen. Das kannst du nicht innerhalb von ein paar Monaten oder einem Monat, wo das eingeführt worden ist, regeln. Ich glaube, das dauert ein paar Jahre und dann sieht die Geschichte nochmal ganz anders aus, trotz dieser Zölle, meiner Meinung nach. Und vielleicht wird ja auch trotzdem noch nachverhandelt, das darf man auch immer noch mal offen sagen, wobei jetzt, glaube ich, die Schweiz, muss ich ehrlicherweise zugeben, nicht so gut unterwegs gewesen ist.
Ja, und lieber Tim, du erlebst es ja, die Politik auch in den USA hautnah, du lebst in New York. Ja, was ist dein Blick aus deiner Brille aus New York vielleicht?
Ja, also der Robert hat das auch schon gut zusammengefasst. Du hast im Grunde jedes Jahr eine Krise. Also wenn du mal zurückguckst geschichtlich, du hattest die Pandemie, dann hast du die Kuba-Krise, dann Vietnamkrieg, Irakkrieg, 9-11. Also ist ständig irgendwas. Und als Langfristanleger erträgt man das. Man kann da eh nichts machen gegen irgendeine Pandemie oder so. Man ist Langfristanleger, bleibt investieren und sitzt das alles aus. Und dann kommt wieder die nächste Krise und man darf sich da einfach nicht abwimmeln lassen. So schlimm es auch ist.
Aber du verfolgst ja auch die Presse in Europa und auch in Deutschland insbesondere und natürlich auch in den USA, die Blätter dort und die Stimmung dort. Deckt sich das oder haben wir in Europa ein ganz anderes Bild wie jemand, der in Amerika lebt?
Oh, es überschneidet sich und deckt sich schon in gewissen Teilen. Ja, so eine Zweiteilung der Gesellschaft. Der eine geht in die Richtung, der andere in die und es geht mehr in die Extreme rein. Auch die Medien, der eine propagiert die Linie und der andere die. Aber ja, das ist einfach so momentan und da muss man auch mitleben.
Aber ja, wobei ich immer groß widersprechen möchte, die Amerikaner sind immer optimistischer. Ja, wir in Deutschland, ich kann für Deutschland reden, German Angst, alles ist schlimm, ganz schlimm. Ja, geht die Sonne morgen nochmal auf? Ja, was macht der böse Trump? Überall nur Probleme. Man will ja auch Dinge besprechen, die negativ sind, aber ich muss auch immer die Gegenseite einnehmen und das machen die Amerikaner besser. Wir waren jetzt in Florida in Urlaub und ich gucke da abends immer die Sender durch, auch Fox News, auch CNN und selbst CNN, sicherlich kein Sender, der Trump toll findet. Sie bringen die Sachen aber ausgewogener und fragen auch, was bringen die Zölle Amerika? Ich finde das auch mal positiv, dass man mal beide Sichtweisen hat. Bei uns ist das immer so eindeutig negativ. Ja, kein Wunder, dass unsere Politiker so tiefe Falten haben.
Und lieber Jas, was sind deine Highlights oder Lowlights dieses Jahr gewesen, was den Markt angeht?
Also aus Anlegersicht habe ich eigentlich nur Highlights. Das muss man auch mal sagen, dass das Jahr 2025 ein unglaublich gutes war. Für den langfristigen Anleger mit einem ausgewogenen Portfolio, für einen aktiven Anleger, der auf bestimmte Trends setzt. Ich will es jetzt mal so formulieren, wer 2025 jetzt auf negative Vorzeichen im Portfolio schaut, der hat jetzt die Gelegenheit, nochmal über seine Strategie nachzudenken. Das war ein ganz hervorragendes Börsenjahr. Und die wesentliche Herausforderung, das kam mir auch schon zur Sprache, ist aus meiner Sicht zu kommunizieren, genau das, was der Robert auch schon gesagt hat, dieses Gedankenspiel. Und das hat schon auch ein bisschen was Deutsches. Ich kann das für den Schweizer Markt, und wenn, da würde ich es mir auch nicht zumuten, jetzt nicht so sagen, ob die Schweizer auch so ticken. Aber ja, aber was ist denn mit Russland? Das muss doch irgendwie, das hat für uns persönlich was. Das macht auch emotional was mit uns. Das hat aber mit der Börse erstmal, wir sehen es auch in den Rohstoffpreisen, eigentlich letztlich gab es keine großen Konsequenzen. Es hat mit der Börse wenig zu tun. All diese Krisen, die wir hier besprechen, haben nicht dazu geführt, im Gegenteil. Ja, die Börse steigt auch aufgrund von Krisen sehr häufig, weil es nun mal in einer Welt, in der wir über ein Wirtschaftswachstum sprechen, in einigen Quartalen von 0% oder sogar mal rezessive Tendenzen bis hin zu 2%, die vielleicht Industrieländer erreichen, auch in den USA war es nicht wesentlich mehr. Wo kommen denn die anderen 10%, 12% Indexrendite her? Das ist nun mal die Liquidität. Das ist letztlich das einzige Wasser, mit dem diese Brände gelöscht werden können, immer weiter ein Liquiditätsumfeld zu schaffen. Und Inflation ist auch ein Thema. Ja, aber Inflation, das muss ich doch irgendwann mal niederschlagen. Na, Inflation ist die Reaktion der Staaten darauf auf ganz stark erhöhte Schulden. Und das kann an der Börse immer mal zu korrektiven Phasen führen. Aber unter dem Strich einfach auf die Liquidität zu schauen. Es ist manchmal so simpel, hilft eine Strategie zu entwickeln, mit der man dann partizipieren kann von dieser Aufwertung der Sachwerte. Das passiert ja nicht nur im Aktienmarkt. Aber das ist eben konträr zu der Gefühlslage, dass man sagt, das muss ja, irgendwie muss ich das doch niederschlagen. Das schlägt sich in der Stimmung sehr oft nieder. Aber da muss ja nicht das Depot auch noch schlecht laufen.
Aber deine kritische Gegenfrage, wir sehen ja die letzten Jahre schon die Aktienmärkte, jedes Jahr, wenn wir hier sitzen, die letzten Jahre haben wir gesagt, wie gut das Jahr lief. Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir mal gesagt haben, dass es schlecht war die letzten Jahre, als wir hier waren. Und ich bekomme im Bekannten oder im Bekanntenkreis oder auch von Kollegen schon die Frage, es kann ja nicht immer so weitergehen oder geht es immer so weiter? Also wir sehen es, es kommen immer mehr Krisen. Ja, im ersten Schritt keine Auswirkung oder wenig Auswirkung. Inflation, ja, manche Länder etwas höher, in der Schweiz sehr niedrig. Aber es gibt ja schon mehrere Faktoren, die dann zusammentreffen. Und kommen wir dann irgendwann zu dem Punkt, dass es dann tatsächlich mal auf einen Rutsch sehr viel runtergeht oder siehst du das gar nicht?
Wenn Märkte besonders gut laufen, dann steigt die Tendenz, dass es auch mal sehr schnelle Entladungen gibt. Aber egal, ob wir auf den Corona-Crash schauen oder auf den Zoll-Crash im April, was war die Reaktion der Märkte und wie schnell ist sie gekommen? Diese V-förmigen Erholungen, das wird vielleicht der Robert, wir sind in etwa in einem Alter, die Erholungen, die heute stattfinden, sind, das sieht doch jeder. Also, die waren früher etwas, heute strömt das Kapital sofort zurück. Das sind Stoppwellen, die hier ausgelöst werden. Und das sind aber durch die Bank Kaufgelegenheiten gewesen. Und das ist eine Systematik, die man verstehen muss, weil die Frage ja immer ist, ja, wenn, dann geht es nicht weiter. Aber was denn dann? Was ist denn dann die Lösung auf das Problem, geht nicht mehr weiter? Es wird kein Bankenrun in dem Sinne geben. Wir werden gesellschaftliche Spaltung, das ist ein echtes Problem, das ist kein Problem der Börse. Es gibt ja jemanden, der die Zeche bezahlt, nämlich diejenigen, die nicht das Kapital haben, um anzulegen, die sich nicht dagegen schützen können, dass Kapital Cash permanent entwertet. Die zahlen die Zeche und das wird und ist ein gesellschaftliches Problem. Denn wenn immer weniger sich leisten können, anzulegen und dementsprechend ihr Vermögen zumindest zu erhalten oder zu steigern, dann steigt natürlich auch das Potenzial derer, die unzufrieden sind, weil sie merken, dass sie sich für ihren hart erarbeiteten Euro oder Franken immer weniger leisten können. Das ist aber tatsächlich ein gesellschaftliches Problem und das würde ich überhaupt nicht kleinreden. Aber an der Börse sehen wir ja genau, das steigt an dieser berühmten Mauer der Sorgen, steigen die Kurse weiter. Und selbst wenn wir solche Dinge sehen würden wie eine Zinskurvenkontrolle, ich kann das alles nicht ausschließen. Aber was passiert bei einer Zinskurvenkontrolle? Dann fließt normalerweise nach einem Schreckmoment, der dazugehört, noch schneller das Geld in Sachwerte. Und deswegen die Entwertung unseres Euro, der Franken hat sich wesentlich stabiler gehalten, was die Kaufkraft angeht, des Dollar, die wird eher noch schneller werden und dementsprechend werden Sachwerte gegenüber diesen Geldwerten noch schneller aufwerten.
Robert, aus deiner Sicht auch überhaupt gar keine Crashgefahr derzeit?
Eine Konsolidierung gehört dazu, das ist doch ganz klar. Ja, vielleicht ein bisschen mehr Volatilität, aber wie heißt so schön, ohne Vola keine Cola. Ja, es ist wichtig, dass man die Volatilitäten auch nutzt, um zu erkennen, da geht's mal runter. Liberation Day, dramatisch eingebrochen. Ja, ich war bei NTV am nächsten Tag, um eine unberuhigte Corinna Wohlfeld, machen wir dann jetzt drei Dinge, kaufen. Ja. Trump meint das so ernst nicht, das ist ein Verhandlungsangebot, das muss man wissen. Das ist ein Immobilienmakler gewesen aus New York, da geht die Mafia in Schule, ja, in die Lehre. So, und da muss man eingehen und jetzt die Schweiz hat zwar hart getroffen, in der Tat, du hast vollkommen recht, ihr habt schlecht verhandelt, ja, bei allem Respekt für die Schweiz. Aber nun gut, es wird ja noch ein bisschen nachverhandelt, hat Frau von der Leyen, die ich ansonsten gar nicht so gern mag, hat es besser gemacht, aber okay. Aber an solchen Tagen, wenn es so schlimm kommt, muss man nachkaufen. Das muss man auch sich immer klar vor Augen führen. Ein Trump hat kein Interesse daran, dass die Aktienmärkte crashen. Ein Trump hat kein Interesse daran, dass die Wirtschaft da niederliegt. Dann wird er nicht wiedergewählt. Ja? Und das ist ein Kalkül. Und das Problem ist, unsere Politiker, die von, ich sag mal, ich hätte fast gesagt, von Zeugung an daran gewöhnt sind, bloß kein falsches Wort zu sagen, jedes Wort auf die Waagschale zu werfen. Die treffen auf einen, der Klartext redet, der die Leute beleidigt, ja, und dann sitzen die da wie das Kaninchen vor der Schlange. Darauf darf man nicht eingehen. Die Börse sieht das anders und sagt, nee, da geht nichts kaputt. Und Lars, das war sehr wichtig, dass du das nochmal gesagt hast. Die Notenbanken sind da. Und wenn Inflation da ist, ja Halleluja für die Aktienmärkte. Inflation hebt Aktienmärkte, weil es Nominalkapital ist, wie die Flut, die Schiffe. Das muss man erkennen. Und dann auch auf die Idee zu kommen, in Festgeldern zu investieren, dann die große alternative Anlageform. Ja, wer das macht, der ist selbst schuld. Der ist es selbst schuld. Ja, da schlägt sich keine Krise nieder, die schlägt sich da nieder, vollkommen richtig von dir, Lars, gesellschaftspolitisch. Diejenigen, die keine Aktien haben, das sind die Gelackmalten, das sind die Doofen. Und das muss die Politik ihnen aber sagen und nicht auf die Idee kommen, dass diejenigen, die auf Aktien gesetzt haben, dass man die höher besteuert oder am besten direkt kastriert, damit sie ihre Gen nicht weitergeben können.
Ja, lieber Thomas, wir haben ja in der... Wir haben ja nicht das große Thema mit der Inflation jetzt in der Schweiz, wie vielleicht Europa und auch die USA. Zinsniveau nahe Null, wahrscheinlich auch im negativen Bereich. Ja, wie siehst du weiter die Zinssituation, insbesondere vielleicht der Schweizer Blick?
Also seit diesem Jahr, jetzt seit wenigen Monaten im Sommer, sind wir bei 0% Zins angelangt. Also die SNB hat nochmal gesenkt. Ich denke nicht, dass wir nochmal in Negativzins in nächster Zeit kommen. Ich denke nicht, dass nochmal eine Senkung kommen wird. Aber es ist halt für viele gerade aktuell sehr attraktiv. Jetzt weniger tatsächlich sogar für den Aktienmarkt, sondern man merkt jetzt, viele sind wieder käuferwillig, was den Immobilienmarkt in der Schweiz angeht. Weil durch die senkenden Zinsen natürlich viele sich auch sagen, hey, ich habe jetzt den Moment, ich habe das Cash, ich habe was aufgebaut. Vielleicht auch meine Generation, die jetzt halt so Richtung 30 kommt, jetzt vielleicht ein bisschen Kapital hat oder die jetzt so Mitte 30 sind. Das merkt man jetzt wieder, weil das war ich die letzte Welle so, während der Pandemie 2020 noch bei Negativzins, dann ist das ja brisant schnell hochgeschallt und jetzt sind wir wieder bei Null. Und ich denke, das wird sich auch weiterhin, wenn man sich das mal global anschaut, noch weiter so halten. Wobei natürlich Europa, auch die USA natürlich wesentlich höhere Zinsen hat als jetzt hier noch die Schweiz im Vergleich. Aber ich denke, das wird sich in der Schweiz stabil halten. Und weitere Senkungen erwarte ich jetzt nicht. Das heißt, die SNB, die bleibt meiner Meinung nach jetzt in der kommenden nahen Zukunft sicherlich bei diesen 0% Zinsen.
Ja, und Thomas hat es schon angesprochen, Immobilien ist gerade bei dir privat auch ein Thema. Und Crashs haben wir vorher gehabt. Wir wissen alle, du bist eher der Value-Anleger. Ich glaube, auf gut Deutsch, dir ist es relativ wurscht, wenn es mal runtergeht, ist eher deine Chance zum Nachkaufen. Wie siehst du es, gerade wenn man die Anlageklassen oder die Assetklassen anschauen will in Amerika? Wir haben es gestern Abend schon ein bisschen über den Immobilienmarkt. Ja, Immobilienmarkt gerade interessant in den USA. Was würdest du bevorzugen, Aktien oder Immobilien?
Ja, du weißt ja im Grunde, 10% macht die US-Börse im Schnitt. 10% ist viel seit 100 Jahren und das ist die beste Asset-Klasse. Aber man muss dazu sagen, momentan sind wir hoch in den Bewertungen. Wenn du dir den KI-Wahn anschaust, OpenAI hat noch nie Geld verdient, aber die investieren da hunderte von Milliarden in Rechenzentren und Personal und geben Rekordgelder raus. Und also da ist schon viel Euphorie drin und aus dem Grund hat wahrscheinlich auch der Warren Buffett seine Aktienbestände reduziert, er hat viel Cash aufgebaut, weil er eine gewisse Überbewertung sieht, aber als Langfristanleger sitzt er das auch aus und er weiß, die Märkte sind teuer, investiert jetzt nicht mehr so stark und geht jetzt in Staatsanleihen, aber perfekt, das Timing kriegst du auch nicht hin. Was machst du? Also ich sitze das aus, ich weiß, die Bewertungen sind hoch, aber ich würde jetzt nicht in einen verrückt bewerteten KI-Wert gehen, der schon 800% gestiegen ist in den letzten 3 Jahren. Also da gehe ich lieber in einen Value-Wert.
Ja, gute Überleitung wäre natürlich noch als Thema gekommen, ziehen wir es vielleicht vor. AI, KI-Aktien, wir haben letztes Jahr auf der Bühne, da war das Hauptthema, ja, Wir haben es vorher schon ein bisschen andiskutiert. Immer noch das Hauptthema oder ist diese Sau mittlerweile durchs Dorf getrieben worden?
Naja, es ist eine ziemlich fette Sau, die da getrieben wird. Und deswegen ist es eigentlich auch eine, um im Bild zu bleiben, eine Sauherde. Denn, also ganz ehrlich, es gab die Werte zum neuen Markt zu den Zeiten, wenn dann natürlich einer sagt, ja, weißt du was, ich mache jetzt einfach ein gelbe Seiten, ein Telefonbuch, das mache ich digital, da werde ich ja wohl mit einer Bewertung, damals war das noch was, von 200 Millionen an die Börse gehen können. Es wird hier sicherlich eine ganze Reihe von Unternehmen geben, die auf diesem Hype mitschwimmen, die aber am Ende eben gar keinen Value haben, weil ich auch davon ausgehe, dass zum Beispiel mit Large Language Modellen so ganz viel Geld nicht verdient wird. Das ist so wie mit dem Internet, das ist die Infrastruktur. Nur was sich dort aufsetzt, das sind ja reale Effizienzsteigerungen, die wir hier sehen, in ganz, ganz vielen Bereichen. Wenn wir in die Logistikbranche reinschauen, wenn wir in Branchen anschauen, Data Center, das sind ja völlig reale Ausgaben und diese Investitionen, die auf der einen Seite vielleicht sehr hoch erscheinen, führen aber zu realen Umsätzen bei denjenigen, die diese Datenzentren bauen. Oder wir haben es vorhin schon angesprochen, Energie, das große Bottleneck. Wenn sich die KI in der Geschwindigkeit weiterentwickeln soll, wie das bisher der Fall war, dann wird es noch ungleich viel mehr Energie brauchen. Und das sind alles ganz reale Vermögenswerte, die dort geschaffen werden. Dass es einzelne Blasen gibt, die dann immer auch platzen müssen und dass es auch Unternehmen gibt, in die man vielleicht, wenn man eine spekulative Ader hat, mal investiert ist, weil man das mitnimmt, aber dann auch ganz aktiv Teilgewinne oder ganze Gewinne realisiert. Das gehört alles mit dazu. Aber dass das jetzt ein Trend ist, der sich so wie, ich sag mal, Cannabis oder 3D-Druck, das sind ja alles Dinge, die im Nachhinein dann tatsächlich auch, 3D-Druck ist heute in der Industrie was ganz Normales. Also hier werden schon, dieser Trend ist völlig real, dass es bei einzelnen Unternehmen mal Überbewertungen an der Börse gibt. Das gehört einfach zu dem Spiel mit dazu.
Lieber Robert, wie siehst du das? KI, AI, haben wir da erst die Spitze des Eisbergs gesehen? Ist es ein Hype oder fängt es erst an?
Ich beantworte die Frage so, du sprichst von dicker Sau, hast du gesagt. Ne? Ich würde sagen, die Börse ist ein Schweinestall, ja, in der Beziehung, weil das, der Bereich Hightech oder Hightech, das entwickelt sich weiter, das Geschäftsmodell ist klar und Hightech ist ja nicht gleich Hightech. Wir können ja überlegen, Hardware, okay, da müsste man vielleicht mal etwas vorsichtiger sein. Es gibt aber auch Software und was du sagst, Lars, diese Software geht ja auch in die gesamte Industrie rein. Also es gibt ja dramatische Effizienzsteigerungen im Gesundheitsbereich, im Finanzbereich, das sehe ich auch bei uns bei der Baderbank, in vielen Bereichen, Steuerberatung, Industrieprozesse, die werden ja fit gemacht, die werden produktiver, da gibt es Gewinnsteigerungen, die sind ja wahnsinnig, was noch auf uns zukommen wird, das wird also noch mal besser werden. Also von daher muss man jetzt nicht die Angst haben, dass das vorbei ist. Es hat mit dem neuen Markt, mit der Internetblase nichts mehr zu tun. Es wird ja Geld verdient. Natürlich, wenn ein gewisser Wert mit einem N vorne und A am Ende, der kann natürlich irgendwann die Whispering Numbers nicht mehr erfüllen, das ist klar. Aber dass der gesamte Bereich im Softwarebereich noch Munition hat, ist klar. Und der Markt wird ja auch breiter. Es gibt ja auch die zyklischen Werte. Wenn man sieht, die Weltwirtschaft soll sich ja zumindest stabilisieren, auch über die Schwellenländer. Das heißt, die Zykliker, die konjunktursensiblen Werte bekommen natürlich Unterstützung. In Amerika sehen wir ja, dass der Russell 2000 schon wieder Fahrt aufgenommen hat. Selbst der MDAX in Deutschland, ja. Und die Unternehmen, auch auf die Schweiz bezogen, die hier nicht mehr glücklich sind, was schlimm genug ist für den Wirtschaftsstandort, da gehen die vielleicht doch nach Amerika, ne? Nach dem Motto, da ist es günstiger, da ist die Energie billiger und da haben wir zwar Trump, aber da haben wir mehr wirtschaftlichen Erfolg und als Calvinist sieht man das ja durchaus nicht so wie das christliche Resteuropa, ja. Also von daher, nehmen ist seliger als geben, ja, ist ja so. Ist für die Schweiz schade, tut mir auch leid, aber ihr verhandelt ja nochmal nach. Das Geld geht dorthin, wo es stimmt. Und in Amerika stimmt es trotz Trump, wegen Trump. Es ist einfach so. Nochmal, ich wünsche euch durch von Herzen, dass er nachverhandelt, wäre auch schade. Aber das Geld, wenn in Amerika eben dann Furore macht und immer noch auf deutschen oder Schweizer Kurszetteln ist, man profitiert. Die P&L ist positiv und deshalb kann man weiterhin auch gerne Schweizer Werte kaufen, auch gerade im zyklischen Bereich. Also das auch nochmal ein Credo, dass man das im Mikrokosmos für sich nutzt und nicht nur darüber klagt, dass der Makrokosmos schwieriger ist. Davon abgesehen, die Schweizer haben es deutlich besser als die Deutschen, sind immer noch die Krone der Schöpfung, sind wir doch ehrlich.
Ja, und der Titel, den du angesprochen hast, ist auch der meistgehandelste Titel an der BX dieses Jahr. Also auch letztes Jahr in, ich meine, ganz oben oder in den Top 3 auf jeden Fall, aber dieses Jahr bis jetzt der meistgehandelste Titel, noch vor den Schweizer werden tatsächlich. Ja, lieber Thomas, auch von vielen Gesprächen, wir unterhalten uns ja regelmäßig, weiß ich auch, dass KI und AI ein Steckenpferd von dir ist. Ja, wie ist dein Blick auf die Thematik?
Also ich fand, Lars hat das vorhin sehr gut erklärt. Also wir haben hier dieses Buzzword AI, genauso wie Internet, das war früher auch ein Buzzword. Und ich glaube, heutzutage kann sich niemand mehr ein Unternehmen vorstellen ohne das Internet. Also sprich, sei das jetzt mit Google Maps, wenn du ein Restaurant hast, oder mit Social Media. Du brauchst eine Instagram-Präsenz. Jede Bank hat eine also die Unternehmen müssen partizipieren an diesem Internet. Und die nächste Evolution vom Internet war halt dann Social Media, würde ich jetzt mal behaupten. Also ein Layer oberhalb vom Internet. Und ich glaube, AI, und das haben viele noch nicht so richtig erkannt oder verstanden, wird nicht nur im Internet ein bestimmter Layer sein, sondern im ganzen Leben. Wenn du Essen kaufen gehst, wenn du zum Sport gehst, wenn du einen Kinofilm schaust, egal was du machst in deinem Leben oder wo du arbeitest, wird AI so krass integriert sein, wie heutzutage das Internet. Ich meine, wenn wir mit Karte zahlen, das funktioniert auch alles nur, weil im Hintergrund das Ganze mit einem Ethernet-Stecker im Internet verbunden ist. Das wird so nahtlos funktionieren, dass man gar nicht mehr checkt, hey, ich bin eigentlich permanent mit dem Internet verbunden, bis man merkt, oh, ich kann im Mikro und Coop nicht mehr bezahlen, weil die gerade einfach das Internet dort nicht läuft. Das heißt, ich muss mit Bar, das geht auch nicht, weil das ist nicht connected in ihrem System. Oh, und ich glaube, bei der AI sind wir noch nicht an diesem Punkt angelangt, weil noch nicht die gesamte Gesellschaft und alle Unternehmen das so tief integriert haben in ihren Prozessen und Dienstleistungen. Aber das wird noch kommen. Und ich persönlich merke zum Beispiel, weil wir sehr viel zum Beispiel ChatGPT nutzen bei der Arbeit, wenn ChatGPT down ist, dann ist unsere Produktivität einfach mal gedrittelt. Es ist einfach so. Und klar kann man Alternativen nutzen, Claude und so weiter, aber dann musst du deine Mitarbeiter schulen, dass sie dann das dort benutzen, dort das richtig machen. Da ist es ein Unterschied. Und ich glaube, das wird in den nächsten Jahren immer mehr und mehr kommen und dann ist halt die AI das nächste Layer, wo im ganzen Leben alles eigentlich darauf basiert, ohne dass wir es persönlich merken im Alltag.
Also du sprichst es an, Medizin natürlich auch ein Riesenbereich, wo sehr viel passiert gerade und irgendwann wird es normal sein oder wir haben noch nicht die Anwendungswelle gesehen, die dann noch auftreten werden. Ja, Tim, du bist ja Value Investor, du schaust eher langfristig, dann sind so Titel, über die wir es gerade haben, du hast die zum Teil auch im Portfolio, das weiß ich, aber wenn sie dann so hoch bewertet sind wie gerade, sind es dann nicht deine ersten Kaufkandidaten, oder?
Nee, ich mag also so niedrige KGVs, hohe Dividendenrenditen und eigentlich auch so Krisenfälle, weil Krisen werden oft übertrieben nach unten hin bei Firmen. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel so eine Pfizer anschaue, natürlich haben die Probleme oder eine Nestlé, aber da sind die für mich schon ziemlich attraktiv geworden. Je niedriger der Kurs geht, desto weniger Risiko sehe ich, weil es schon die ganzen Probleme eingepreist sind.
Ja, gerne, Lars.
Da würde ich nur gerne hinzufügen, das eine schließt das andere noch nicht mal aus. Walmart wahrscheinlich ja bei dir im Portfolio, nehme ich an. Nee, aber gut, super Beispiel, ich bleibe also dabei. ist der, glaube ich, der nach dem Staat, also dem amerikanischen Heer, der größte private Arbeitgeber in den USA. Und da arbeiten über 200.000 Leute in der Logistik. Und Walmart selbst hat vorgestellt, das ist wieder ein gesellschaftliches Problem. Da werden wir uns überall auf der Welt damit beschäftigen müssen, dass sie davon ausgehen, dass sie aufgrund von Robotik, Automatisierungsprozessen, eben KI, diese Belegschaft, die in der Logistik tätig ist, bis hin zu der Lieferung an die Haustür, dass sie die in den nächsten 5 Jahren um 30-35% reduzieren können. Und so schwierig das ist gesellschaftlich, aber 30-35%, selbst wenn die Sozialleistungen in den USA ein bisschen geringer sein mögen, aber da kann man sich vorstellen, was das für eine Effizienzsteigerung ist. Das macht dann vielleicht in der Walmart-Marge nur 0,3 oder 0,4% aus, aber das ist natürlich gemessen an den Umsätzen, die so ein Unternehmen hat. Das ist enorm viel. Das findet also wirklich in allen Bereichen statt. Und besonders spannend ist es da, wo man es vielleicht heute noch nicht vermutet. Aber mir fällt fast kein Unternehmen ein, bei dem das nicht in den nächsten Jahren eine enorme Rolle spielen würde.
Ja, wollen wir von KI vielleicht noch ein, zwei andere Assetklassen, also von den Aktien wegkommen? zwei andere Assetklassen anschauen. Was wir heute noch relativ wenig angeschaut haben und eigentlich aller Rede wert ist, ist das Thema Gold. Ich kann mich, glaube ich, dunkel erinnern, dass du ein großer Fan auch bist, Robert, von Gold. Ein Jahreshoch oder Allzeithoch in dem Fall nach dem anderen sind irgendwo über 3.600 US-Dollar. Ja, geht es da so weiter oder ist es die Krisenwährung dann doch geopolitisch? Was ist deine Meinung?
Längerfristig ja, definitiv. Gold ist ein begrenzt vorhandenes Gut. Liquidität ist per Knopfdruck darstellbar. Ich erinnere mich in den 80er Jahren, als die Deutsche Bundesbank in Frankfurt, da waren wir dabei, die damals unfassbare Summe von 50 Millionen D-Mark dem Markt zur Verfügung gestellt hat. Das ist heute die Portokasse einer normalen Notenbank. Gold ist eben nur begrenzt da. Gold ist Sachkapital pur. Das letzte Sachkapital, besser gelaufen in diesem Jahr auch als so manche Aktie oder Aktienindex. Ja, und da ja auch die Welt mittlerweile weniger scharf darauf ist, die Währungsreserven in US-Staatspapieren anzulegen, aufgrund des Faktors, dass nur noch einlagiges Klopapier ist, ist klar, wir brauchen eine Alternative und Gold enttäuscht nicht. Gold und Silber liebe ich sehr. Und die östliche Welt, Asien und so weiter, kauft ja gerne Gold auf. Die Notenbanken kaufen ja massiv Gold auf. Wir haben zwar nicht unmittelbar die Gefahr, dass die Weltleitwährung Dollar zur Disposition steht, aber längerfristig kann man ja mal ein bisschen horten und sagen, naja, können wir ja mal als Grundlage vielleicht dann doch nehmen. Das dauert noch, das ist nicht spruchreif. Aber die Enttäuschungen, die man hat mit der klassischen Alternativgeldanlageform, und das wäre für mich das Problem, Zinspapiere, wo nach Inflation nichts mehr übrig bleibt. Nichts mehr übrig bleiben kann, weil sonst die Staatsverschuldung nicht mehr bedienbar ist. 330 Billionen Verschuldung weltweit. Rechnen Sie mal aus, nur 1% mehr Zinsen darauf. 3,3 Billionen. Wer kann die bezahlen? Niemand. Muss die jemand bezahlen? Nein. Weil die Notenbanken den Daumen drauf halt, dass die Zinsen hochgehen. Zinskurvenkontrolle, man muss ja noch nicht mal sagen, wir kaufen auf. Wir sagen einfach, oberhalb von dem Niveau sind wir aber echauffiert als Notenbank. Da wird kein Spekulant daran gehen, weil er auf die Schnauze bekommt, auf Deutsch gesagt. Und dann sucht man nach einer Alternative. Da ist eben, also Aktien auch, Nominalkapital, aber eben auch Gold. Und das wird im Trend weitergehen. Da wird es auch mal Schwächephasen geben, aber da kauft man am liebsten regelmäßig nach. Dasselbe würde ich übrigens auch für Silber so benennen, was ja auch da in der Industrie verwendet wird und auch zerstört wird. Ja, also wird dann noch knapper gehalten. Also von daher ist man damit auf der sicheren Seite. Und das sage ich auch dazu. Ich habe es am liebsten physisch. Ja, mein Opa sagte immer, Vermögen ist das, was man entweder essen oder anfassen kann. Das kann man Aktien nicht anfassen, aber zumindest sind sie ja verbrieftes Sachkapital und das gilt für Gold auch. Also bleiben Sie bitte dabei. Das ist die letzte Absicherung gegen alle Probleme der Welt.
Ich formuliere es jetzt sehr höflich. Das ist, glaube ich, auch so eine Generationenfrage, ob physisch oder dann nicht physisch.
Also du musst nicht immer die alten Leute hier diskriminieren, ja? Ja? Ich werde das gleich meiner Physiotherapeuten auch sagen, wie unfair du bist, so fast 62-Jährigen, ja? Ich habe ja nichts gegen Gold, auch im Sinne von Papiergeld, in dem man spekuliert zu sagen. Ich weiß natürlich, wo du herkommst, dass du natürlich damit Geld verdienen willst, aber du musst ja nicht immer so egoistisch sein und auch den Leuten eine Chance geben, die auch keine physisches Gold haben. Machen Sie beides, meine Damen und Herren, physisch zur Beruhigung und über seinen Arbeitgeber, indem er einfach auch mal ein bisschen spekuliert.
Ja, und lieber Thomas, ich will die Frage noch ein bisschen schwieriger machen für dich. Und das hat jetzt nichts mit Generation zu tun oder Sonstiges. Die Frage an dich, Gold oder Krypto, Bitcoin?
Es ist eine schwierige. Ich habe beides im Portfolio. Es ist wirklich schwierig, weil also ich sehe jetzt, Bitcoin an sich hat genau die gleichen Aspekte wie Gold oder sehr viele davon. Ja. Ich kann es nicht berühren, aber alles andere ist limitiert. Ich sage sogar, es ist unfälschbar. Gold theoretisch kann fälschbar sein. Man sieht es vielleicht nicht als Laie. Man muss es selber kontrollieren. Man muss der Partei, die kontrolliert, eigentlich auch vertrauen. Und bei Bitcoin, und das ist so ein bisschen mein Punkt, warum ich auch eher, wenn ich entscheiden müsste, eher dahin zu tendiere, du kannst halt den Besitz eindeutig feststellen und festlegen. Und ich könnte mir einfach das im Kopf merken, das sind die Private Keys, mit dieser mit diesen 25, 24 oder 12 Worten habe ich den Access zu meinem Schlüsselbund oder zu meiner Wallet und es gehört mir. Niemand kann mir das nehmen. Man müsste mich theoretisch, worst case, sogar foltern. Oder ich bin noch smarter, ich habe es irgendwo und ich weiß es nicht. Also du hast die volle Kontrolle, was du bei Gold meiner Meinung nach auch immer schwierig hast, weil ab einer gewissen Menge musst du ja dann auch sagen, hey, ich muss da ja das in einem Tresor haben, ich muss da Sicherheit haben, ich muss vielleicht bewaffnete Leute haben, weil ich halt tonnenweise Gold wie in Fort Knox habe. Was ich bei Bitcoin tatsächlich nicht haben muss, weil das ja nicht ein physisches Asset ist, wo mir das jemand aus der Hand reißen kann. Und ich glaube, das ist vielleicht eben so dieses Generationending. Ich bin zum Beispiel wirklich auch noch in der Generation schon aufgewachsen, wo man Geld ausgibt für digitale Güter in Videospielen. Und das ist heutzutage, wenn man mit Teenagern oder mit jüngeren Leuten spricht, völlig normal ist. Und dass da auch Hunderte oder Tausende von Franken durchaus mal ausgegeben werden können für ein immaterielles, was die nicht mal dir gehört, sondern der Firma, die das Spiel programmiert, und die Leute finden das okay, finden das
ja
auch nicht schlimm.
Ja, früher haben wir Geld für Klingeltöne ausgegeben. Ich weiß nicht, ob das besser war. Ja.
Genau, und ich glaube, darum, also ich tendiere tatsächlich, wenn ich müsste, eher Bitcoin, aber in der Realität, ich habe natürlich beides, weil ich mir dann auch denke, hey, wenn wir aber keine Elektrizität mehr haben, dann bringt uns eben Bitcoin auch nicht mehr weiter. Und dann ist eben das gute Gold, was analog ist und ohne Elektrizität funktioniert, immer noch da.
Hast du aber nochmal die Kurve bekommen, ja. So. Ich habe gerade schon meinen Herzschrittmacher höher eingestellt, ja. Ist ja keine Frage, entweder oder, beides, ja. Selbst Methusalem, der hier sitzt, ja, der damals beim Rütli-Schwur persönlich mit anwesend war, hat doch nichts gegen Krypto. Ich finde das auch gut, beides, ja. Oder mit Aktien sowieso oder Immobilien. Krypto gehören zur Anlagefamilie, vielleicht noch nicht zur Kernfamilie, aber zur knubbeligen Verwandtschaft, ja? Auch Onkel Otto muss man akzeptieren. So, nein, von daher ist da nichts gegen zu sagen. Also die Argumente kann ich nur definitiv teilen. Also von daher sind wir hier auch als Risikodiversifizierer mit dabei, ja? Bevor du mich wieder beleidigst, ja? Nee. Lass mich nochmal sagen, also haben Sie bitte alle vier sachkapitalistischen Anlagenklassen, Gold, Silber, Aktien und Kryptos. Und fünf Immobilien auch noch.
Wie seht ihr das auch vielleicht als Bank? Asset Allocation schon ähnlich wie Gold dann auf der Kryptoseite?
Es hängt ja von persönlichen Geschmack ab. Also ist für mich Edelmetalle, Krypto eher immer noch die Depotbeimischung. Ich weiß, es gibt diejenigen, die haben nur Krypto, die haben auch damals zu 0,86 den Krypto gekauft, ja, und sind heute Multimilliardäre. Da kann der Tesla-Chef nur einpacken, ist mir schon klar. Nein, also Depotbeimischung, aber das Hauptaugenmerk wäre für mich auf dem Aktienbereich. Ja, und für die meisten ist natürlich die eingenutzte Immobilie auch sehr wichtig, oder wer vermietet, hat das ja auch. Aber Sachkapital, ole, und nee, oder Sachkapital, hui, Zinspapiere, pfui.
Ja, und lieber Tim, du bist eher auf der Goldseite zu Hause oder beides nicht?
Ja, also Krypto habe ich überhaupt nicht, weil es ist für mich kein Asset, es ist eine digitale Währung und ich kann sie nicht bewerten. Der Kurs hängt davon ab, wie viel Euphorie vorhanden ist oder wie viel Angst. Und das ist 15 Jahre, gibt es das jetzt oder ein paar Jahre mehr. Und insofern, ich habe die nicht, die Bitcoin und auch keine andere Kryptowährung. Gold, wenn du dir die langfristige Rendite von Gold anschaust, die letzten 100 Jahre, hat es einen Inflationsausgleich gegeben. Die beste Asset-Klasse sind immer noch Aktien. Insofern würde ich, Gold braucht man nicht unbedingt, mit Aktien langfristig weltweit gestreut, fährt man besser.
Ja, und Lars, auch noch von dir die Meinung, du bist bei beidem ja auch investiert, soweit ich das weiß, aber eher auf der Kryptoseite, oder?
Also ich war eigentlich mal, ich meine, ich habe meine ersten Bitcoin, ja, kein Applaus, und ich habe einen Großteil wieder verkauft. 2013 habe ich gekauft, viel zu viele wieder verkauft, einfach weil diese Begrenztheit, das ist, wenn man sich mit Börse, wenn man sich mit Anlage beschäftigt, dann sieht man eine potenzielle Blase, und das ist bei begrenzten Gütern eben viel leichter der Fall. Dass sich das daraus entwickeln würde, habe ich vor 12 Jahren nicht geahnt. Aber wie eben schon richtig beschrieben wurde, es sind letztlich die gleichen Kräfte, die dafür sorgen, dass es hier aufwertet. Die einzigen Anleger oder Anlegerinnen, denen ich empfehlen würde, vielleicht einen Bogen um Krypto, um Bitcoin. Ich würde mal Altcoin und Bitcoin voneinander trennen, ganz klar. Das eine ist für mich im Übrigen auch eine Asset-Klasse, und das andere sind durchaus spekulativ, wenn wir über Memes, also diese Coins, wo du dann nicht weißt, was innerhalb von 2 Tagen passiert, insbesondere auch nicht die Menge kontrollieren kannst. Und das würde ich alles nicht dazu zählen. Das ist pure Zockerei. Aber die Kräfte, die dahinter stehen, die sind die gleichen bei Gold und bei Bitcoin. Wenn du aber ein Anleger bist, der sich bei sich selbst schon gelernt hat, oh, im April, na, da habe ich aber ganz viel verkauft. Ich habe dann aber jetzt zuletzt, da waren wir auf dem Allzeithoch, da habe ich wieder gekauft. Dann weißt du, dass dieser berühmte FOMO-Effekt, also die Angst, etwas zu verpassen, dass der deine Anlage beeinflusst. Dann kannst du offensichtlich mit Volatilität noch, denn du wirst es in Zukunft besser machen, noch nicht so gut umgehen. Und wer Volatilität, ich habe überhaupt nichts gegen Volatilität, weil ich dann einfach rauszoome und mir anschaue, von wo kommt Bitcoin. Da von mir aus in Zukunft auch irgendwann mal wieder 40% oder 50% korrigieren. Habe ich gar kein Problem mit. Wer aber ein Problem hat mit Volatilität, der nimmt halt ein bisschen mehr Gold. Mein Goldanteil, und ich habe das unter dem Eindruck damals, ich war ja noch ein junger Mann, ja, Jahrtausendwende.
Vor und dann, 2 Jahren.
Vielen Dank dafür. Guck mal, mich mag er. Also, da brechen die Kurse ein um 70%, 80%. Du hast aber deine Kredite noch gar nicht bezahlt. Ich habe gerade mit dem Trading begonnen. Da dachte ich, jetzt muss ich irgendwas machen, was aber wirklich die Antithese zu Trading ist. Also habe ich Gold gekauft, physisches Gold. Und mein Bitcoin-Anteil war viel, viel kleiner. Ja, aber seitdem hat sich eben Bitcoin sehr viel besser entwickelt. Und das ist der Grund dafür, dass ich heute mehr Bitcoin als Gold habe. Aber die meisten beginnen ja dann auch bei Null. Und wenn man sich heute entscheiden müsste, ich weiß, dass Volatilität für viele Anleger schwierig ist. Man sollte beides im Portfolio haben. Man muss sich sowieso vorher kennen, was bin ich für ein Anlegertyp, was halte ich aus. Aber da die Kräfte auf beide Assetklassen gleichermaßen wirken, dürfen wir hier Empfehlungen aussprechen, zumindest mal indirekt.
Kommen wir gleich dazu.
Ja, der Robert hat es ja auch schon gemacht. Beim Robert steht eine Bank dahinter, der kann das so machen. Also, wie er es gesagt hat.
Gerade nicht.
Oh, ja. Darf ich eigentlich nicht machen, ja, aber mir ist das so rausgeflutscht. Aber ich kann sagen, ich bin alt und entmündig, ja. Und, nee, aber nochmal zu Krypto. Der Markt hat immer recht, ja. Das können wir sagen, Krypto ist ein intrinsischer Wert, der gegen Null wert, wie Brennholz, ja. Aber wenn der Markt sagt, ich finde das gut, haben wir ein Problem, ja. Und wenn natürlich Amerika in God's own country, ein Donald Trump, sich für Kryptos ja offensichtlich erwärmt, jetzt nicht unbedingt für Bitcoin, sondern für Stablecoins, ja, oder seine eigenen, er muss ja auch jeden Tag zweimal warm essen können, ja, da kommt natürlich da eine höhere Weihe rein, ja. Deshalb bin ich der Meinung, auch für Value-Investoren, ich habe ja nicht die großen Positionen, aber die Depotbeimischung ist schon wichtig. Ja, also und man erfreut sich auch, wenn es dann läuft. Wie gesagt, Aktie hat für mich die größte Anlageklasse vom Volumen her, aber die Bitcoin-Jünger und die Krypto-Jünger, die kommen schon an. Das hört man von Grandpa Moses. Ja, also von daher kann man es ernst nehmen.
Lars, du wolltest noch eine Empfehlung oder wolltest du noch
kaufen. Also die Frage ist ja jetzt, tu mir mal so, ich hätte all das noch nicht. Dann würde man natürlich jetzt auf eine Rallye zurückschauen, wo man sagt, ja, und jetzt? Ich kann ja jetzt nicht mehr kaufen. Die Effekte, die wir hier gerade besprochen haben, die werden garantiert, ja, da ist die Glaskugel, die werden garantiert in den nächsten Jahren sich eher noch verstärken. Die Frage ist doch immer, wenn sich jemand vorstellen kann, naja, aber dann wird ja vielleicht auch mal eine Phase kommen, in der die Staaten die Schulden zurückfahren. Ich glaube, der Letzte, der es probiert hat, war Clinton in den 80er Jahren. Hat ihm bei der Wiederwahl nicht gut getan. Die Vorstellung, dass wir jetzt zurückfahren, die Schulden, hält das irgendeiner für realistisch bei den Aufgaben, die wir vor uns, bei den Infrastrukturausgaben? Und wenn die Schulden steigen, dann sind das die gleichen Effekte, dann ist das die Liquiditätsausweitung, die als notwendige Folge dessen, nicht weil es besser oder schlechter ist, sondern weil es die einzige logische Folge ist. Und wenn ich heute in nichts investiert wäre, dann würde ich vielleicht überlegen, ob ich meinen Einsatz über ein paar Quartale strecke. Das kann man durchaus machen. Das ist für den Kopf ein bisschen einfacher, als on point einzusteigen. Ich würde aber auch auf diesem Niveau, auf Sicht der nächsten 5, 7, 10 Jahre, würde ich weiterhin in Aktien investieren. Ich würde Gold kaufen, ich würde Bitcoin kaufen.
Ja, und unsere traditionelle Abschlussrunde, deshalb habe ich die Kugel schon in der Hand. Wir haben ja die Glaskugel hier, also könnt ihr auch in die Glaskugel schauen und einen Tipp abgeben. Die traditionelle Abschlussrunde ist immer, wo stehen wir Ende des Jahres? Wir machen es heute vielleicht zeitgeschuldet nur der Aktienmarkt. Wer will, kann vielleicht auch noch Bitcoin dazu machen. Wo stehen wir Ende des Jahres? Gleich, höher oder niedriger wie heute? Tim, magst du anfangen?
Ja, wir stehen wahrscheinlich höher. The trend is your friend. Aktien laufen fantastisch langfristig. Wie gesagt, 10% im Jahr. Ich denke, wir stehen höher.
Thomas, deine Meinung?
Kugel darf ich aber nicht haben.
Ja, du darfst sie heute ausnahmsweise.
Also ohne die Kugel geht das nicht so gut.
Ja, die hätte man mal putzen können, aber es passt nicht so da.
Ja. Also ich denke schon, dass, also so wie der Markt jetzt gerade ist, wir haben auch die Zollthematik, die ist jetzt ja mehr oder weniger, sage ich jetzt mal, durch. Man weiß so ein bisschen, was Sache ist. Also diese Unsicherheiten sind gefühlt ein bisschen weg, wenn man sich auch mal den Markt anschaut, wie die Privatanleger, Retail-Investoren oder auch insgesamt Investoren agieren. Also ja, ich höher als heute, ja, also der Aktienmarkt. Und auch bei Bitcoin, wir hatten jetzt dieses Jahr All-Time-Highs, wir sind bei fast 120.000 US-Dollar, wenn ich es richtig im Kopf habe.
115,8,
perfekt, in US-Dollar. Also ich denke schon, dass ein neues All-Time-High möglich ist, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt dieses Jahr nochmal massiv, also eine massive Steigerung haben, irgendwie auf 130, 140, sondern es wird sich wahrscheinlich dieses Jahr eher noch, so wie der Markt gerade aktuell agiert, um die 120 bleiben. Nichtsdestotrotz, ich persönlich, also mein Sparplan läuft schon seit 3 Jahren, wie auch schon im vorherigen Vortrag erwähnt, 2000 Franken pro Monat fließen da einfach in Bitcoin rein. Und für mich ist das ein Long-Term-Bet. Also das ist, also die Downside, nicht investiert zu sein, wäre für mich einfach auf den Anlagehorizont gesehen zu hoch.
Lieber Robert, auch von dir gerne also, Meinung?
Wir haben noch ein großes Thema noch nicht ganz beschnitten. Liquidität schon, aber wir haben Zinssenkungsfantasie, meine Damen und Herren. Gerade auch in Amerika, ne? Und zur Not auch bei der EZB und in Schwellenländern. Und die Zinssenkungsfantasie, das ist die Backhefe an den Aktienmärkten, meine Damen und Herren, weil damit logischerweise die Alternativanlageklasse uninteressanter wird. Und das sorgt dafür, dass das Sachkapital noch unterstützt wird. Heißt, da hinten gehen schon die ersten zwei, ich kann es verstehen. Und das heißt, die Aktien werden für mich 9 Stück laufen, nicht mehr so gewaltig. Sie werden aber laufen, werden ein bisschen mehr Volatilität bekommen, aber man sollte dabei bleiben. Gold, Krypto auch und ganz wichtig, das regelmäßige Ansparen. Dass man jeden Monat, du machst das jeden Monat, das ist aber viel Geld, du, in deinem Alter habe ich noch mit Matchbox-Autos gespielt, aber ist egal. Gut, also wenn du aber jeden Monat eben ansparst, wenn sie jeden Monat ansparen, ist das das Beste, was sie machen wollen. Und die sachkapitalistischen Märkte werden besser laufen. Die Inflation ist da, sie wird auch unterdrückt. Es gibt in meiner Heimat einen, wie heißt er, Marius Müller-Westernhagen, der hat den Hit »Ich bin wieder hier«. In meinem Revier war nie wirklich weg, habe mich nur versteckt. Das ist die Inflation und die kommt dem Sachkapital zugute. Inflation, die nicht bekämpft wird für Notenbanken, ist das Himmelsgeschenk für die sachkapitalistischen Märkte. Also bleiben Sie dabei. Wenn Sie das nicht tun, sind Sie unverbesserliche Spekulanten.
Darf ich noch eine Frage stellen, weil mich es auch interessiert, weil du die Zinsen, die wir nicht so genau heute angeschaut haben, kurz angesprochen hast. Gehst du auch von den weiteren Zinssenkungen aus, wie es der Großteil gerade macht? Oder glaubst du sogar, dass es eine Überraschung gibt, dass sie noch mehr gesenkt werden, wie schon eingepreist?
Selbst Jerome Powell, der nächstes Jahr nicht mehr im Amt sein wird, der US-Notenbankpräsident, sieht ja noch 2 Zinssenkungen in diesem Jahr. Und im nächsten Jahr gibt es ja die Taube, also die zinssenkungsfreundlichen Politiker. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir schon im nächsten Jahr in Amerika Notenbankzinsen unter 3 haben, ja. Mit höherer Inflation im Trend, ja, und das spricht definitiv für den Aktienmarkt, weil der Wille ja auch groß ist bei Donald Trump, den Dollar schwach zu haben und natürlich die Staatsverschuldung auch über die Inflationskeule klein zu halten. Das ist ganz klar seine Strategie. Und da muss man sich absichern gegen Inflation und das ist Sachkapital. Nochmal, Aktien, Krypto, es ist kein Sachkapital in dem Sinne, aber Gold und die Immobilie.
Dankeschön. Lieber Lars? Du darfst auch noch in die Glaskugel schauen.
Die brauche ich nicht, ich habe eine Strategie. www.lars-erichsen.de. Falls ich daneben liegen sollte, dann schreiben Sie mir sehr gerne am Jahresende. Wir haben da einen eigenen Mitarbeiter, der sich darum kümmert. Also, ich denke, dass am Jahresende, ich kann das natürlich stichtagbezogen so genau auch nicht sagen, ich glaube, dass Gold noch über 3.500 steigen wird. Ich glaube, dass die Aktienmärkte noch ein Aufwärtspotenzial haben von 8-15%. Und Bitcoin müsste im Laufe dieses Jahres noch ein Hoch erreichen bei 142.000 US-Dollar.
Jetzt hast du aber nochmal einen rausgehauen, vorher auch schon, jetzt hast du nochmal einen rausgehauen. Wir machen es dieses Mal tatsächlich so, dass wir nächstes Mal das Band abspielen werden und das kontrollieren werden, wo wir Ende des Jahres
und
waren.
Und David, wenn es nicht so kommt, werden Sie nächstes Jahr keinen von uns vieren hier sehen. Ja?
Genau.
Sind alle verhindert.
Werdet ihr nicht mehr eingeladen oder ihr traut euch nicht mehr, eins von beidem. Euch herzlichen Dank fürs Dasein, allen Vieren.
Nur eine Frage hätte ich noch an Lars. Wie kommst du auf die 142.000 US-Dollar? Was ist der Grund? Das interessiert mich jetzt enorm.
www.lars.
Sehr gute Werbung. Und Ihnen natürlich auch herzlichen Dank fürs Zuschauen bei diesem schönen Wetter. Genießen Sie noch den restlichen Börsentag. 16.45 Uhr läuten wir die Glocke noch zum Schluss in der Blocker Lounge. Und die Kollegen sind jetzt auch noch für Fragen da gerade vor den Türen in der Blocker Lounge. Herzlichen Dank fürs Zuhören.